Damals als Doktorandin wollte ich erstens niemals Anatomin werden. Ich wollte mein Leben lang auch im Labor arbeiten. Und jetzt gehe ich gar nicht mehr ins Labor.
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Wie immer für euch dabei sind auch heute wieder Dr. Bianca Brüggen und Jens-Steffen Scherer. Wir sind Science Slammer, wir kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es, über Wissenschaft zu sprechen.
Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Doch wer sind die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was nicht? Diesen und weiteren Fragen werden wir in diesem Podcast auf den Grund gehen.
Das machen wir aber natürlich nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Tja, die Betonung, die liegt heute auf Hirn gehört, denn bei uns zu Gast ist Anja Breuer. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Anatomie an der Uni Oldenburg. Dabei beschäftigt sie sich insbesondere mit neurodegenerativen Erkrankungen. Anja, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Super, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir werden heute mit dir unter anderem über zwei Themen reden, mit denen man erstmal nicht so viel zu tun haben möchte. Das ist zum einen Fette und zum anderen das Alter. Und außerdem werden wir klären, was es denn mit Groningen-Angelegenheiten auf sich hat. Aber zunächst mal wollen wir dich als Mensch ein bisschen mehr kennenlernen. Du hast Biotechnologie in Berlin studiert, hast an der Charité promoviert und bist auch nach deiner Promotion noch lange an der Charité geblieben. Wie hat sich dieser Weg für dich ergeben?
Per Zufall tatsächlich. Nach dem Studium als Biotechnologin wollte ich in die Wissenschaft gehen. Ich wollte forschen, das war ganz klar. Und wenn es geht, auch in die translationale Forschung, obwohl dieser Begriff mir damals noch gar nicht so bekannt war. Und ich habe mich bei vielen Firmen und Forschungsstätten beworben und habe dann relativ schnell festgestellt, ohne Doktortitel, die ich gar nicht machen wollte, klappt gar nichts. Dann bin ich keine Wissenschaftlerin, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich dann mit meinen Reagenzien und meinen Mikroskopen da sitze und forsche. Und dann habe ich mich einfach auf eine Annonce, auf eine Promotionsstelle in der Charité in der Anatomie beworben. Und das war mein Schicksalsschlag dann und hier bin ich geblieben in der Anatomie.
2003 bist du ja dann sogar als wissenschaftliche Mitarbeiterin ins Ausland gegangen und hast ein Jahr in Kanada verbracht. Als du dann wiedergekommen bist, bist du als Juniorprofessorin wiedergekommen und zwar zurück an die Charité. Vielleicht einmal die Frage zum Ausland. Wolltest du gerne ins Ausland oder hast du auch da gedacht, naja, für eine wissenschaftliche Karriere gehört das einfach auch dazu, dass man internationale Erfahrung hat?
Es gehört dazu, aber es war tatsächlich per Zufall. Ich wurde eingeladen. Wir hatten da gerade unser erstes PRG, unser Plasticity-Related Gene, identifiziert, mit dem ich mich ja bis heute beschäftige. Und wir durften es vorstellen. Wir sind eingeladen worden, damals mit meinem Chef, Professor Nitsch, zu einem Meeting in der USA. Und dort wurde ich dann eingeladen von dem Kollegen aus Kanada, komm noch mal zu mir und wir analysieren hier die PRGs ein bisschen in die Tiefe, biochemisch, lipidbiochemisch. Und so bin ich dann in Kanada gelandet. Und das war genial. Das war super. Mal was ganz anderes mitzuerleben, auch die Forschungslandschaft dort, auch wie die mit den Geldern umgehen, wie die mit den Stellen umgehen, das ist ja schon nochmal ein etwas härteres System wie bei uns hier in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen.
Kannst du das einmal konkreter machen? Inwiefern ist das härter?
Ich glaube, dass wir hier in Deutschland schon bessere oder mehr, sagen wir, mehr Stellen haben, auch Dauerstellen haben am Ende. Also die Karriere ist planbarer wie in Kanada. Und man ist sehr in Kanada, das durfte ich da selbst miterleben, fixiert. Hat man einmal eine Publikation oder ein Grant nicht geschafft, die Universität sponsert einen nicht so sehr wie hier. Wir meckern immer über die geringen Sachkosten, die wir jedes Jahr bekommen. Das ist im Verhältnis zu Kanada dennoch viel.
Genau, jetzt haben wir ja gerade eben schon gesagt, nach dem Jahr in Kanada bist du dann zurückgekehrt als Juniorprofessorin. Vielleicht müssen wir auch den Begriff einmal erklären. Was ist denn eigentlich eine Juniorprofessur genau?
Hey, das ist die Professur vor der W2, W3. Das sind sozusagen diese Institutsdirektoren, diese leitenden Funktionen. Und die Juniorprofessur ist in between zwischen dem Wissenschaftler oder dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der jetzt noch vielleicht Methoden und die Wissenschaft oder seine wissenschaftliche Perspektive verfeinert. Und die Juniorprofessur ist wirklich eine Arbeitsgruppenleiterin. Das war damals noch in Tenure Track. Das war also nach 3 Jahren wurde ich begutachtet und nach 6 Jahren muss man übernommen werden oder man ist raus aus dem gesamten System.
Mhm. Und du bist dann 2014 auch aus Berlin heraus und bist nach Rostock gegangen, bevor du dann 2017 an die Uni Oldenburg dort die Anatomie übernommen hast. Klingt so ein bisschen wie, ich setze mich jetzt aufs Land nieder. Hast du dich schon ans Landleben gewöhnt?
Absolut. Vollkommen bewusst, nein. Also Rostock war schon herausfordernd tatsächlich. Also ich habe es definitiv erstens niemals bereut, nach Rostock gegangen zu sein und auch den Schritt raus nach Berlin, aus Berlin. Das war eine super Stelle. Das hat mir gut gefallen. Da war eine schöne Zeit, eine sehr produktive Zeit. Und ich durfte natürlich direkt an der Ostsee wohnen. Ich habe es mir dann gegönnt. Ein kleines Häuschen direkt am Ostseestrand.
Wie kam dann der Wechsel nach Oldenburg?
Oldenburg hat mir mehr geboten. Ja, so ist es. Die Institutsleitung, das war schon mein großes Ziel, einmal Direktorin eines anatomischen Institutes zu sein. Und das hat mir Oldenburg gegeben. Und natürlich auch ganz neu etwas aufzubauen. Das hat man nur einmal im Leben die Chance. Also alle anderen anatomischen Institute stehen seit Jahrhunderten. 300 Jahre Charité, 600 Jahre Rostock. Und Oldenburg, wir sind im 9. Jahr, juhu, alles ganz neu aufbauen, mal so kreativ zu sein, wie man das immer wollte und nicht etwas zu übernehmen, was schon Jahrhunderte da ist.
Hattest du die entsprechenden Freiheiten, dir das auch nach deinem Bild ein bisschen aufzubauen?
Bisher ja, bisher absolut war mein bester Schritt, hierher zu kommen. Und Oldenburg ist eine tolle Stadt, schön zu wohnen, prima Menschen, gefällt mir gut.
Sehr schön. Jetzt ist man natürlich mit einer Professur in Anatomie wahrscheinlich schon ziemlich gut ausgelastet und es wird einem nicht langweilig, aber du machst noch ein bisschen mehr als deine Professur in Anatomie. Du bist auch Prodekanin für Forschung, Groningen-Angelegenheiten und wissenschaftlichen Nachwuchs. Was hat es denn damit auf sich, besonders mit den Groningen-Angelegenheiten?
Ja, wir sind ja hier in Oldenburg die erste europäische medizinische Fakultät. Das heißt, wir arbeiten ganz eng mit Groningen zusammen. Die Studenten werden sozusagen ausgetauscht. Wir Anatomen dürfen dort in Groningen die Anatomie, also den Präpariersaal nutzen und dort an den Leichen unterrichten. Das haben wir hier in Oldenburg noch nicht. Das muss erst aufgebaut werden. Und so lange dürfen wir dort die Facility dort nutzen. Und unsere Studierenden tauschen auch sich aus. Das heißt, ab einem bestimmten Studienjahr können Studierenden aus Oldenburg nach Groningen zum Studieren für ein Semester gehen.
Und alle profitieren.
Und alle profitieren, lernen andere Gesundheitssysteme kennen, die Problematiken, die Vorzüge dabei kennen. Ich glaube, das ist, alle profitieren. Und es ist super Zusammenarbeit mit den Niederländern, wirklich nette Kollegen dort. Auch natürlich eine sehr erfolgreiche, traditionsreiche Universität mit viel Expertise, auch für die Wissenschaft jetzt. Nicht nur für die Ausbildung unserer Studenten, aber auch für die Zusammenarbeit, für die Kooperation in der Wissenschaft.
Neben den Groningen-Angelegenheiten bist du ja auch Prodekanin für Forschung. Und da fragt man sich das erste Mal, wenn man es hört, was macht denn eine Prodekanin?
Sie hilft dem Dekan. Und der Dekan ist der Chef der Fakultät.
Was sind da so deine täglichen Aufgaben?
Oh, täglich zum Glück nicht so schlimm. Ne? Das ist ja nur ein Nebenjob, den man so nebenbei noch bekommt. Was mache ich? Ich versuche die Forschung an der Fakultät in Oldenburg, an der Fakultät 6, also dann der Medizin, mitzugestalten, mitzukreieren, aufzunehmen, was die Kollegen, Kolleginnen hier vor Ort benötigen und das mit dem Dekan zusammen umzusetzen.
Das heißt, es sind auch viele Gremien und Meetings und innenunipolitische Sachen?
Absolut, genau. So viele, viele, viele Sitzungen. Jawohl.
Also in dieser Position setzt du dich aber auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs ein. Da vielleicht einmal die Frage, du hast ja jetzt einfach beide Seiten gesehen, logischerweise. Du hast eben auch mal promoviert, hast jetzt aber eben auch Doktorandinnen und Doktoranden in deiner Arbeitsgruppe. Gibt es da irgendwas Spezielles, wo du so sagst, okay, das mache ich jetzt wirklich anders, als es bei mir damals war?
Die Zeit ist, glaube ich, anders. Jetzt gibt es strukturierte PhD-Programme. Die gab es zu meiner Zeit auch schon, aber jetzt wird, glaube ich, mehr ein Fokus gesetzt, auch auf diese ganzen Soft Skills. Das wurde so nebenbei betrachtet zu meiner Zeit. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung, eine sehr gute Entwicklung. Ich fördere meine Doktoranden beiden Geschlechts auch, daran teilzunehmen, an wie präsentiere ich, wie lese ich ein Paper, wie bewerbe ich mich auch, wie präsentiere ich etwas.
Ja, sehr, sehr wichtige Skills.
Jetzt kommen ja Steffen und ich auch aus den Neurowissenschaften. Das geht aber meist mit einem Biologie- oder Psychologiestudium einher, wo der Frauenanteil doch relativ hoch ist. Wie sieht es da in der Medizin aus?
In der Medizin ist der Anteil an Frauen in diesen Führungspositionen noch relativ gering. Gerade in den chirurgischen Fächern haben wir doch sehr einen Männerüberhang, sagen wir so. Auch bei den Bewerbern. Also es gibt halt zu wenig Nachwuchs. Und wir kennen das selbst auch in der anatomischen Gesellschaft. Hier bei uns in den vorklinischen Fächern ist der Frauenanteil in der Doktorandenphase sehr hoch. In der Postdocsphase hört er schon auf. Und bei den leitenden Stellen haben wir kaum weiblichen Nachwuchs.
Also die gläserne Decke ist immer noch da.
Ja. Liegt das mehr am System oder ist es schwieriger, in der Medizin Beruf und Familie zu vereinbaren?
Ich glaube beides. Also in der Medizin als auch in der Wissenschaft ist doch überall problematisch, Familie und Karriere zu vereinbaren, auch wenn es Wege gibt oder jetzt schon Stellschrauben gibt, wie Kindergärten an den Universitäten. In Berlin hatten wir auch Kindergärten, die waren teilweise 24 Stunden von Montags bis Sonntags. Ich kenne das auch von den Meetings, von den Fachtagungen. Irgendwann haben wir die auch wieder in Präsenz. Da gab es dann immer schon Kindermädchen und kleine Spielräume. Da konnte man seine Kinder mitbringen. Also es wandelt sich ein bisschen. Dennoch die Belastung ist sehr hoch, gerade in der Klinik, Patientenversorgung. Alles muss natürlich auch noch kostenneutral laufen, ne? Oder Einnahmen müssen generiert werden. Forschen soll man, ausbilden soll man, lehren soll man. Das ist schon eine hohe Belastung. Und ich glaube, dass Frauen ja vielleicht, also sie können es auch, aber sie wollen es, glaube ich, nicht.
Ja, wenn ich mich an meinen Psychologiestudium zurückerinnert, da war es besonders krass. Da hatte ich 90% Kommilitoninnen und ja, unter den Professorinnen und Professoren war das Verhältnis dann genau umgedreht. 90% Männer.
Genau. Ja. Ja, meine Doktoranden haben schon damals in der Charité gesagt, den Job, den du machst, den möchte ich nicht, weil es dann halt auch sehr schnell in dieses ganze Politische und Strukturelle geht. Hätte ich auch niemals vermutet, dass es mich interessiert. Damals als Doktorandin wollte ich erstens niemals Anatomin werden, fand ich schön. Und ich wollte mein Leben lang auch im Labor arbeiten. Und jetzt gehe ich gar nicht mehr ins Labor. Und es ist trotzdem faszinierend, die wissenschaftliche Struktur zu kreieren, mit daran zu arbeiten, hier etwas aufzubauen.
Man ist dann eher Managerin als Professorin. So stelle ich mir das vor.
Ja, Professorin ist eine Managerin, genau. Man managt sein Arbeitsteam, seine Forschung, dann auch als Prodekanin die Fakultät mit.
Ja.
Jawohl.
Jetzt hört sich dein Lebenslauf, wenn man ihn sich so durchliest, wieder mal total erfolgreich an, wie man das oft sieht. Und da suchen wir natürlich immer ein bisschen Mut zu machen, dass es gar nicht immer so glatt laufen muss. Wenn du so zurückdenkst, hast du da eine Situation, wo du sagen würdest, oh, das war so ein richtig großer Fail?
Ich habe ganz viele Situationen dieser Art. Die erste Situation war direkt nach dem Studium, wo ich mich dann beworben habe und einige der Institutsleiter oder der Firmenchefs mir dann gesagt hat, was bin ich denn als Biotechnologin? Ich nehme ja nur die TAs, die Jobs weg. Was kann ich denn schon? War die erste Problematik, hatte ich so nicht gesehen. Ne? Und auch als Ingenieur, dass man als Ingenieur genauso viel verdient im Prinzip wie der Postdoc. Das war mir damals ja auch nicht bekannt. Und von einem Postdoc-Stelle kann man ja eigentlich zwei Doktoranden einstellen. Ne, dieses System, man muss ja erstmal reinkommen in diese Gedankenwelten. Nichtsdestotrotz, ich habe ja dann meinen Doktorandenposition bekommen. Es war eine super Zeit. Also meine Doktorandenzeit war, glaube ich, fast eine der besten, muss man sagen. Wir waren eine große Gruppe, wir waren eine tolle Gruppe. Wir wohnten allerdings auch fast im Institut. Na, also es war ganz klar, wir treffen uns da auch samstags, wir arbeiten samstags, wir gehen samstags dann auch weg. Ne? Berlin hatte ja auch eine gute Partyszene. Und man hat sich nächsten Morgen wieder getroffen oder mittags dann vielleicht auch erst. Na, wir haben viele Partys auch im Institut gemacht, aber wir haben da auch schon unsere 12-Stunden-Tage hintereinander weggearbeitet.
Work hard, play hard.
Jo. Genau, und es war am Ende in der Charité auch nicht das Allereinfachste. Dort, darum bin ich auch bewusst aus Berlin, aus der Charité ausgetreten und bin dann bewusst nach Rostock gegangen. Ich hatte natürlich dann auch keine permanente Stelle. Und es wurde immer schwieriger in der Charité. Da war ganz klar, der Weg geht zu Ende. Und da war das Problem oder die Problematik oder der Gedanke schon um die Existenzangst. Kriege ich denn tatsächlich nochmal so eine Position, wie ich das gerne hätte? Oder muss ich das Erstbeste doch nehmen? Bekomme ich noch eine Dauer? Also auch diese Problematik mit 6 Jahren nach der Promotion und dann feststelle oder raus aus der Wissenschaft.
Was uns das Wissenschaftszeitgesetz ja eigentlich erleichtern sollte, dass man eben nach diesen 6+6 Jahren festangestellt wird, nur als Erklärung zwischendurch. Was aber natürlich dazu führt, dass man sich sagt, dann geh mal schön weg, dann holen wir uns neue Doktoranden ran.
Genau, neue Doktoranden oder neue Postdocs und dann wird halt die Pyramide, also es ist eine Pyramide, ne? Es gibt immer nur einen Institutsleiter, es gibt keine 10.
Ja,
besonders spitzt es sich dann bei der Juniorprofessur zu, das haben wir ja gerade eben schon gehört, da kann man dann schnell vor dem Nichts stehen, so wie du es gerade auch genannt hast. Liebe Anja, bevor wir uns jetzt gleich über deine Forschung unterhalten, ist es Zeit für das Fachwort des Tages. Jeder Gast bringt uns ja einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und Bianca und ich versuchen dann zu erraten, was damit gemeint sein könnte. Und naja, wie einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon wissen, sind Bianca und ich ja selbst Neurowissenschaftler. Insofern bin ich sehr gespannt, Bianca. Was meinst du? Wird das heute ein Heimspiel für uns oder blamieren wir uns so richtig?
Ja, mach mal keinen Druck jetzt.
Anja, was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe einfach mal eine Erkrankung mitgebracht. Warum? Weil ich die ganz spannend finde. Die Erkrankung heißt Agnosie.
Agnosie, gut. Ich rate aufs Blaue hinauf. Man assoziiert natürlich Akne, deswegen gehe ich da nicht drauf. Agnosie ist der Verlust einer Fähigkeit und zwar des Gleichgewichtssinns.
Wo ich mitgehe, ist, dass es eine Einschränkung ist, eines Sinneseindrucks. Aber ich glaube, es hat was mit Sehen zu tun. Ich glaube, es ist irgendwas, was man dann eben nicht mehr erkennt. Also ich weiß noch, dass es eine ganz interessante, sehr, sehr spezifische Krankheit gibt, bei der man dann Gesichter nicht mehr erkennen kann. Aber ich glaube, das ist es nicht. Das hat noch einen anderen Namen. Insofern könnte ich jetzt gar nicht mehr weiter raten.
Nee, ihr seid aber auch schon ganz, ganz perfekt in die richtige Richtung gegangen. Agnosie ist auch der große Überbegriff, heißt tatsächlich, ist altgriechisch, nicht erkennen. Also die Sinnesorgane selbst sind intakt, ob das jetzt Sehen, Hören oder Fühlen betrifft. Aber im Gehirn gibt es kleine Läsionen, die uns das dann nicht fühlen, erkennen, hören lässt. Also ich sehe etwas, mein Auge, meine Retina, alles ganz prima funktioniert, aber ich erkenne dieses Objekt nicht. Ich erkenne Gesichter nicht, ich erkenne Formen nicht, ich erkenne Farben nicht, ich erkenne Dynamik nicht. Und das finde ich so faszinierend, dass man dann erst begreift, was eigentlich Sehen wirklich bedeutet.
Fällt darunter auch, wenn man über die Straße gehen möchte und man guckt und man sieht die Bewegung der Autos nicht, sondern das kommt einem nur stückchenweise im Prinzip näher?
Jawohl, jawohl, jawohl. Das sind alles diese besonderen oder die Sonderfälle, diese verschiedenen, die haben dann auch alle nochmal ihren spezifischen Namen, aber darunter fällt das Ganze.
Ah, gut, dann haben wir uns nicht vollständig blamiert. Das ist sehr beruhigend.
Ja, ich fand auch, es war ganz gut. War ganz gut. Super. Vielen, vielen Dank für dieses Fachwort. Das war spannend.
Dann gehen wir jetzt ein bisschen tiefer in deine Forschung hinein. Und wir haben ja schon vorhin gesagt, wir werden über Fette und das Alter reden und darüber, wiefern Fette im neuronalen Alterungsprozess eine Rolle spielen. Der erste Verlinkungspunkt, den ich da finde, sind Hautcremes. Und zwar zum ersten, weil man sie ja benutzt, wenn man vor allem älter wird, gegen die Falten. Zum anderen sind da auch oft Ceramide drin. Und das sind ja auch Fettbestandteile. Und es wird immer angepriesen, Ceramidcreme, Ceramidcreme. Ist das was du empfehlen würdest oder kann man davon getrost die Finger lassen?
Da müsste die Dermatologin fragen. Ich bin ja die Neurobiologin. Also ins Gehirn kommt es mit Sicherheit nicht.
Das ist schon mal gut.
Schön in die Kopfhaut einmassieren.
Nein, genau, das ist mein großes Thema, wie tatsächlich aber auch, wie die Peripherie, also auch unser Ernährungswesen oder Ernährungsverhalten vielleicht auf unser Gedächtnis, auf unsere neuronalen Netzwerke einen Einfluss hat.
Und was hat unsere Ernährung oder der Fettstoffwechsel damit zu tun? Wie können wir was beeinflussen?
Ah, wenn ich das wüsste, hätte ich den Nobelpreis wahrscheinlich. Habe ich noch nicht. Wir sind gerade dabei zu überlegen oder zu analysieren, zu erforschen, inwieweit wir bestimmte Fettprofile, also Lipidprofile, die kann man ja analysieren, aus dem Blut zum Beispiel heraus, mit neuronalen Degenerationsprozesse, also neuronalen Zelltod, vielleicht assoziieren kann, ob das jetzt ein akuter Fall ist oder ob das eine chronische Erkrankung ist, ob das ein entzündlicher Prozess ist oder wo dieser Prozess im Gehirn stattfindet.
Mit welchen Proteinen beschäftigst du dich da direkt?
Also mit den Proteinen, das ist eine Klasse von Lipidphosphatphosphatasen. So nennt sich diese große Klasse der Proteine. Und in Berlin ist mir damals gelungen, mit dem Team und Professor Nitsch das erste PRG, Plasticity-Related Gene, zu identifizieren. In der Zwischenzeit haben wir 5 davon identifiziert. Die können irgendwie alle den Lipidmetabolismus steuern und regulieren und kontrollieren. Und damit zelluläre Prozesse kontrollieren, wie Auswachsen oder der Tod oder die Teilung von Zellen. Und diese Protein-Lipid-Interaktion, die interessiert mich, weil die PRGs gibt es nur im Gehirn.
Und vielleicht müssen wir auch das nochmal erklären. Phosphate kommen ja im Körper überall vor, im menschlichen Körper. Ist ja auch Grundbestandteil der DNA tatsächlich. Und spielt auch bei der Signalweiterleitung eine ganz große Rolle innerhalb von Zellen, richtig?
Jawohl. Und die Lipide können auch phosphoryliert sein. Und es gibt Proteine, das sind halt diese Lipidphosphatphosphatasen, die können Lipide dephosphorylieren, das Phosphat abschneiden und damit deren Funktion, also die Lipidfunktion, modifizieren. Also das neue Tolle ist im Prinzip, dass es diese Phospholipide, die kennen wir alle aus der Schule noch, weil wir haben alle gelernt, wie eine Zellmembran aufgebaut ist. Und das sind Phospholipide. Und damit waren sie eigentlich jahrzehntelang langweilig. Jetzt weiß man, dass diese Phospholipide bestimmte Rezeptoren haben. Und wenn das Lipid an den Rezeptor bindet, dann gibt es Signalkaskaden, die ausgelöst werden. Und die bewirken, dass die Zelle wandert, auswächst, sich abkugelt oder was auch immer.
Ein großer Teil deiner Forschung geht dann ja auch eben um die Plastizität des Gehirns. Kannst du uns einmal kurz erläutern, was das genau bedeutet?
die Umwandelbarkeit des neuronalen Netzwerkes. Also wir sind neuronale Netzwerk hat sich irgendwann mal während unserer Entwicklung verschaltet und das war es dann auch. Aber wir haben immer noch Prozesse, die zum Beispiel Synapsen neu entwickeln lassen können. Also das neue Lernen und Gedächtnis oder auch neue Orte kennenlernen. Das fördert synaptische Plastizität, das heißt Synapsen, das heißt Zell-Zell-Kontakte zwischen Neuronen können sich neu bilden und das beeinflusst dann wieder unser Gedächtnis. Das ist Plastizität. Man hat das auch festgestellt, nach Schädigung ist das Gehirn teilweise zumindest in der Lage, wieder diese Strukturen nicht aufzubauen, aber die Arbeit dieser Strukturen, die verloren gegangen sind, wieder aufzunehmen durch noch lebende Nervenzellen.
Okay, also die kompensieren das dann.
Die kompensieren das, die übernehmen sozusagen deren Job. Und das war initial meine Aufgabe in der Promotion. Finde Proteine, die diese Prozesse steuern. Und vielleicht können wir dann wiederum die Proteine steuern und damit eine neue Heilmethode, eine neue Therapie entwickeln. Das ist der große Blick.
Für Krankheiten wie zum Beispiel Schlaganfälle.
Schlaganfälle, Tumore, Alzheimer, Blutungen aller Art. Jawohl.
Genau, und solche Erkrankungen haben natürlich sehr, sehr viel auch mit dem Altern zu tun. Also nicht umsonst spricht man ja dann von neurodegenerativen Erkrankungen, also ja, Erkrankungen, die mit dem Alter tendenziell schlimmer werden. Das ist natürlich eine komplizierte Situation jetzt gerade, weil wir einen demografischen Wandel erleben. Also unsere Gesellschaft wird ja insgesamt älter. Würdest du also sagen, dass das Problem damit auch schlimmer wird, beziehungsweise dass ihr in dem Fall da an vorderster Front kämpft, dass es eben nicht schlimmer wird?
Absolut. Je älter ein Mensch wird, desto mehr neurodegenerative Prozesse im Gehirn laufen halt ab. Das ist so, die Zellen altern. Das sehen wir auch an unserer Haut, an anderen Organsystemen. Und natürlich auch im Gehirn. Und mit zunehmendem Alter müssen wir überlegen, wie können wir die Qualität unseres Lebens auch im hohen Alter stabil halten. Weil nur lange leben und keine Qualität zu haben, ist vielleicht nicht das wirkliche Ziel. Und dafür arbeiten wir Neurowissenschaftler, um vielleicht den Alterungsprozess aufzuheben oder nicht aufzuheben, aber den Alterungsprozess zu unterdrücken oder zu verlangsamen. Neurodegenerative Erkrankungen übrigens fangen nicht erst, wie bei Alzheimer oft vermutet, im hohen Alter an, sondern tatsächlich die ersten Stadien laufen vermutlich schon Mitte 30 oder starten schon Mitte 30.
Gibt es nicht dazu sogar erste Erkenntnisse, dass man ja durch so ein Screening das auch schon vorhersagen kann, wie hoch ungefähr die Wahrscheinlichkeit ist, eines Individuums an einer Erkrankung wie Alzheimer zu erkranken?
Genau, es gibt so ein paar Indizien, da kann man ein gewisses Risiko identifizieren. Das ist durch die Genomanalyse jetzt ganz gut machbar. Aber es ist nicht ein Faktor. Das wissen wir heute in der Alzheimer-Forschung. Es sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen müssen, um dann die Demenz, also die Alzheimer-Erkrankung auszulösen. Die Demenz, die Altersdemenz, das ist der normale Alterungsprozess. Und Alzheimer ist dann nochmal eine Verstärkung dieser Demenz und beginnt auch viel früher.
Ja, wie immer ist es mehr als nur ein Faktor. Es muss vieles zusammenkommen.
Ja, und die Lipide kommen auf alle Fälle dabei vor.
Und da würde ich jetzt gerne nochmal das Alter mit der Plastizität zusammenmischen. Und zwar habe ich letztens von einer Studie gehört, wo man Nonnen in einem Kloster untersucht hat, die alle super alt geworden sind, über 100. Und die hatten aber keinen Alzheimer und waren geistig sehr, sehr fit. Und man hätte es damit begründen können, dass sie eben einen so getakteten und eigentlich reizreduzierten Alltag haben, dass das Gehirn nicht so überfordert ist. Wie passt das zu deiner Plastizitätshypothese?
Tatsächlich kenne ich auch so, vielleicht reden wir auch über dieselbe Studie, tatsächlich so eine Studie mit Nonnen, die auch nach ihrem Tod der Wissenschaft ihr Gehirn vermacht haben. Und dann haben diese Neurowissenschaftler festgestellt, dass genau diese Nonnen diese für Alzheimer, dachte man, typischen Plaques massiv aufweisen. Also eigentlich vom Gehirn her war es ein Alzheimer-Gehirn, aber tatsächlich von der Kognition, die hatten regelmäßig Tests gemacht mit den Nonnen, war das alles prima. Und die Nonne mit den meisten Plaques hatte eigentlich den meisten oder den höchsten Zugewinn während der Testphasen. Also wo kommt das jetzt zusammen? Wie passt das zusammen? Man weiß es auch nicht ganz genau. Es ist schon, dass die Nonnen ein sehr, wie du schon sagtest, sehr getaktetes Leben hat. Und einen Alzheimer-erkrankten Menschen werden wir in den frühen Phasen und in den mittleren Phasen auch nicht gleich erkennen. Denn solange seine Umgebung identisch bleibt, kann er sich ganz gut trotz Alzheimer-Erkrankung noch zurechtfinden. Aber wehe, irgendetwas verändert sich.
Anja, das ist alles super, super spannend, aber wir müssen schon so langsam zum Ende kommen. Deshalb hier die allerletzte Frage. Wenn du so zurückblickst auf deinen bisherigen Weg, gibt es da vielleicht was, wo du sagst, boah, das hätte ich gerne vorher gewusst, wenn mir das jemand gesagt hätte?
Nein. Nein, ich glaube, das ist doch das Spannende, dass man gar nicht so genau weiß, wo man hingeht. Am Anfang hatte Oldenburg auch gar keine Universitätsmedizin, als ich meine Karriere begonnen hatte. Und jetzt bin ich in Oldenburg. Und super.
Das stimmt, das hätte man nicht planen können.
Wohl wahr.
Dann kommt es so, wie es kommen soll. Und wir kommen damit zum Schluss und zum Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Auch von mir vielen Dank, Anja, dass du heute dabei warst. Ein sehr, sehr spannender Podcast. Und an euch da draußen natürlich auch ein großes Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl von Ossietzky Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.